Ich sag ja immer, keiner kommt hier lebend raus. Hauptsache, wir halten so lange wie möglich durch. Genau darum geht es heute in den Begegnungen, nämlich ums Älterwerden. Alexander Kühn ist zugeschaltet. Er ist Jahrgang 75, Redakteur beim Spiegel und hat sein neues Buch Älterwerden für Anfänger mitgebracht. Wir sprechen über Midlife-Momente, Gelassenheit, prominente Vorbilder und darüber, wie man vielleicht doch ziemlich gut älter werden kann. Herr Kühn, soll mir du sagen, Sie gehen ja auch in Lokale, in denen Kellner und Kellner duzen.
Sobald mich jemand duzt, fühle ich mich schlagartig nur noch halb so alt, wie ich bin.
Wunderbar, dann sagen wir, du, ich bin Martina, Sie sind Alexander, also du bist Alexander.
Ja.
Und ich sage dir herzlich willkommen in den Begegnungen.
Ich danke dir sehr für die Einladung.
Ich habe schwer gelacht zwischendurch beim Lesen deines Buches und mich oft ertappt gefühlt. Wann persönlich hast du denn das erste Mal gespürt, jetzt werde ich älter?
Ich glaube, es war zum einen, als diese 50 immer näher rückte, wie so eine Bedrohung. Mhm. Und das andere war hier beim Spiegel in der Redaktion, als plötzlich etliche Kollegen in den Vorruhestand verschwunden sind. Also Leute, die ja 5, 6, 7 Jahre älter sind als ich. Und plötzlich war ich einer der Senioren hier und viele um mich rum waren halb so alt. Und damit musste ich erstmal klarkommen.
Ja. Was glaubst du, warum fällt es vielen Menschen so schwer, das Älterwerden anzunehmen?
Also bei mir konkret war es so, ich hatte eine ganz schräge Vorstellung vom Älterwerden, als Kind vor allem. Ich dachte, es gibt eben zwei Sorten von Menschen, die Jungen und die Alten. Also so wie es, weiß ich, Deutsche und Franzosen gibt und Männer und Frauen.
Also die kommen quasi schon alt auf die Welt.
Ja, weil wenn du als Kind, du guckst die an und siehst, ich meine das jetzt nicht despektierlich, bitte, du siehst dann so runzlige, weißhaarige oder gar nicht mehr haarige, immobile Wesen und du kannst dir nicht vorstellen, dass die jemals jung waren und umgekehrt konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich älter werde. Also klar, ich habe schon gesehen, dass von Jahr zu Jahr die Kerzen auf der Geburtstagstorte mehr geworden sind, aber alles andere ja nicht. Ich als alter Mensch. Warum ich? Ich im Leben doch nicht, oder?
Genau, wir bleiben da, wo wir sind. Ne? Was bedeutet es denn für dich, jetzt mal cool älter zu werden oder entspannt älter zu werden?
Es sollte einhergehen mit einer Heiterkeit, mit einer Gelassenheit. Und das erste Warnzeichen sollte eigentlich sein, wenn man so häufiger Sätze sagt wie früher war dies und das besser oder früher haben wir noch das und das oder ich bin ja noch so und so aufgewachsen. Also Sätze, die ganz viele Nochs enthalten und wenn man beginnt, die Vergangenheit zu verklären und irgendwann kippt es nämlich und du schimpfst über die Gegenwart, du schimpfst über junge Leute und dann ist es gefährlich und dann weiß ich nicht, ob man es noch zurückdrehen kann.
Alexander, du hast ja für das Buch mit bekannten, weniger bekannten, älteren, sehr alten Menschen gesprochen. Welche Begegnung hat dich am meisten überrascht?
Tatsächlich war es die Begegnung mit Thomas Gottschalk. Das war, ich glaube, im Oktober 9. Okay. Tatsächlich am meisten überrascht hat mich die Begegnung mit Thomas Gottschalk. Das war, ich glaube, im Oktober 2024. Mit meiner Kollegin Vicky Beigel habe ich ihn besucht in seiner damaligen Münchner Wohnung. Und diese Heiterkeit, diese Fröhlichkeit, die er immer hatte, die schien weg zu sein. Er war jemand, der sehr mit der Gegenwart gehadert hat. Er sagte so Sätze wie, die jungen Leute kennen Jimi Hendrix nicht mehr. Und dann sage ich, aber du weißt, dass der 1970 verstorben ist. Und sagt, ja, man muss den trotzdem kennen. Und er wirkte auf mich sehr alt. Ich meine das gar nicht körperlich. Mhm. Nicht, weil er Hörgeräte getragen hat, wofür er ja auch Werbung gemacht hat. Und nicht, weil er da so eine Tablettenbox liegen hatte. Aber in dem, was er sagte, und da habe ich gemerkt, da sitzt halt einfach ein damals 74 Jahre alter Mann, der ja mit dem Gegenwärtigen hadert. Und danach habe ich zu meiner Kollegin gesagt, du, ich bin in 25 Jahren auch so alt, werde ich dann auch so denken, auch so reden.
Gibt es denn eine prominente Persönlichkeit, die du getroffen hast, von der man sich was abgucken kann? Also jetzt ist ja, so wie ich das höre, Thomas Gottschalk nicht das Paradebeispiel für, wie werde ich entspannt älter?
Ja, ich will auch gar nicht so über Thomas Gottschalk schimpfen. Dem geht's ja nicht gut gesundheitlich und so. Aber also es ist so schwer, so jemanden Positiven rauszugreifen. Ich habe ja etliche Leute, die mich begeistert haben und die ich im Buch beschreibe. Ich könnte von Nana Mouskouri erzählen. Soll ich das?
Ja, gerne. Erzähl von Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri habe ich besucht kurz vor ihrem 90. Geburtstag in ihrer Wohnung in Genf. Und ich hatte vorher gelesen, dass sie als Kind mit ansehen musste in ihrer Heimat Griechenland, wie deutsche Soldaten Griechen erschossen haben, also vor ihren Augen. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das später nicht immer im Gedächtnis hatte, wenn sie vor deutschem Publikum aufgetreten ist und sagte, nee, warum? Ich freue mich doch, wenn Leute mir zuhören. Und diese Frau, die auch viel gelitten hat im Leben, die war so herzlich, die schien im Reinen mit sich und der Welt. Und am Ende sagte sie, ich möchte gern für den Spiegel ein Konzert geben und dann spenden wir die Einnahmen. Es kam dann zwar nicht dazu, aber diese Lebensfreude und diesen anderen etwas geben wollen, etwas abgeben wollen, andere zu überschütten mit, ja, vielleicht kann man sagen, mit Liebe, ja. Das hat mir schwer imponiert.
Hat sich dein Blick auf die Generation Golf verändert?
Ja, der Blick hat sich verändert, weil mir klar geworden ist, dass wir jetzt auch zu den Älteren gehören. Also als Florian Illies dieses Buch geschrieben hat vor, lass mich raten, waren es 25 Jahre geschätzt, da waren wir ja die Jungen, die Hippen, wir waren die Trendsetter. Und plötzlich sind wir jetzt die Leute, die von Jüngeren vielleicht schon komisch angeguckt werden. Nicht ganz so kritisch, wie es den Boomern widerfahren ist in den vergangenen Jahren. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so wunderliche Alte werden. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, warum? Also kann uns doch egal sein, wie junge Leute auf uns blicken. Aber ich glaube, wir machen das auch für uns selber. Ich habe etliche ältere Leute beobachtet, die den ganzen Tag am Meckern sind. Und es ist fürs Umfeld unangenehm, aber ich glaube auch für einen selber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der den ganzen Tag am Schimpfen ist, dass der glücklich ist.
Ich finde ja, dass es so anders ist, wenn ich mir meine Großeltern angucke. Ich bin jetzt ein bisschen älter als du, aber die waren in meinem Alter schon so richtig alt. Weißt du? Ich finde, wir werden anders alt. Glaubst du, dass auch so körperliche Veränderungen beim Älterwerden arg an unserem Selbstbild kratzen? Oder sagst du, Mensch, hört doch mal auf damit, entspannt euch und graue Haare falten und das ein oder andere Kilo mehr gehört dazu?
Darf ich eine Ja- und Nein-Antwort geben? Also bis vor 2-3 Wochen hätte ich noch gesagt, das heiter, gelassen, angenehm, älter werden, das hat relativ wenig zu tun mit der körperlichen Verfassung. Also als einen, der es geschafft hat, ein cooler Alter zu werden, beschreibe ich in dem Buch, auch wenn ich ihn nie persönlich kennengelernt habe, Wolfgang Schäuble, der ja mit, glaube ich, 48 Jahren dieses Attentat erlitten hat, diesen Angriff und seither im Rollstuhl saß und irgendwie ein cooler Typ war, auch für Leute, die politisch auf der anderen Seite standen. Man mochte ihn, man mochte seine Sprüche. Ja. Jetzt bin ich, das erzähle ich jetzt zum ersten Mal öffentlich, ich bin vor 2,5 Wochen gestolpert und gestürzt. Einfach so beim Spazierengehen. Ja, da war nichts, da gab irgendwie eine Wurzel oder eine leichte Erhöhung im Bordstein. Und Knie aufgeschürft, Hand aufgeschürft, leichte Prellung. Und dann dachte ich hinterher, war das jetzt einfach Blödheit oder war das schon das Alter? Also hätte ich mich mit 40, hätte ich mich da noch elegant aufgefangen und jetzt haut es mich dahin. Und da plötzlich diesen Hauch zu spüren, ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen und ich weiß nicht, ob da was Schlimmes passiert ist und so, das hat mich schon ins Nachdenken gebracht.
Gibt es eine Haltung oder eine Lebensweise, du hast ja mit vielen Menschen gesprochen, die gelassener altern lässt?
Vielleicht darf man sich selber nicht so ernst nehmen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn manche Dinge weniger werden. Also so eine kleine Distanz zu sich selber auch zu haben. Ich hab für mich so ein bisschen herausgefunden, es tut mir gut, wenn ich mich selber so ein bisschen wie so eine Kunstfigur beobachte. Also ich stehe da neben mir und so, guck, was der Alexander da wieder macht. Was macht der für lustige Sachen heute? Und ich betrachte auch andere Leute inzwischen wie so Kunstfiguren, wie so Comedy-Figuren oder Figuren aus dem Theaterstück. Was ist so denn den Vielredner oder die Nervensäge? Und dann, wenn mir Leute auf den Sack gehen, dann, was früher habe ich das sehr an mich rangelassen und damit gehadert. Und jetzt denke ich, ach, ist doch lustig. Ich gucke mir gerade eine Komödie an, nur
schmeiß eine Runde Popcorn, ne?
Ja, nur dass ich halt Teil davon bin. Ja. Vielleicht kann man sich das auch aneignen, ja.
Du hast ja tolle Gespräche geführt in dem Buch, teilweise auch echt emotionale Gespräche. Was hat dich denn besonders bewegt? Wer hat dich bewegt? Über Nana Mouskouri haben wir eben schon gesprochen, über Thomas Gottschalk haben wir gesprochen, aber du hast ja auch mit Nicht-Promis geredet.
Ja, ich habe, wenn ich ein paar nennen darf, mit einer Transfrau gesprochen, also eine Unternehmensberaterin, eine Deutsche, die in der Schweiz lebt und erst nach Jahrzehnten eines Lebens als Mann gemerkt hat, was da eigentlich los ist mit ihr und dann diesen Weg der Transition gegangen ist. Also quasi, da ist das Thema der Neuanfang in der zweiten Lebenshilfe. Da ist das Thema der Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte. Oder eine Sekretärin, die ich noch von meiner Zeit beim Stern kenne, die mit 74 ihren, ich glaube, 25 Jahre jüngeren besten Freund geheiratet hat, der davor mit einem Mann liiert war. Und die haben jetzt eine tolle Zeit, die gehen jeden Abend auf Konzerte. Ja, die ist 82 jetzt und geht zu Rammstein und Deichkind. und wenn ich die noch nennen darf, natürlich meine Mutter, die disziplinierteste Person auf der ganzen Welt ist. Die ist jetzt gerade 85 geworden im Mai und ist den ganzen Tag am Wuseln und Machen und Tun und gönnt sich wenig Ruhe, findet es aber toll, wenn ich mich möglichst oft und lange ausruhe.
Alexander, was können verschiedene Generationen voneinander lernen? Du hast eben von deiner Mutter gesprochen. Was lernst du von ihr?
Ich habe von ihr gelernt, das ist natürlich nur ein Teil, aber dass man sich nicht gehen lassen soll. Also diese Disziplin, die sie verkörpert, diesen andererseits auch milden Blick auf andere Menschen, was aber nicht heißt, bei aller Selbstdisziplin, dass sie sich nichts gönnt. Also meine Mutter guckt gern gute Filme bis in die Nacht, die trinkt gern Bier, die isst gern Fleisch. Viel Fleisch, in Klammer, ich esse kein Fleisch mehr und ich trinke auch kaum noch Alkohol. Und sie isst auch gern Torten, Kuchen und sie genießt das Leben. Also, dass beides zum Leben dazugehört. Ja? Fleiß, sich anstrengen, aber auch sich was gönnen. Das ist so ein Ding, was ich von ihr gelernt habe. Ja? Und inzwischen lerne ich mehr von jüngeren Menschen als von Älteren, weil ich glaube, dass die junge Generation, in Klammer immer schwierig, eine Generation so pauschal zu beschreiben, aber dass die irgendwie achtsamer nicht nur mit sich selber, sondern auch miteinander umgehen. Und das imponiert mir und dass man da durchaus sehen kann, die Gesellschaft hat sich auch verbessert. Also dieses früher war alles besser Gerede. Was war früher besser? Also, dass Homosexualität strafbar war, dass Vergewaltigung in der Ehe straffrei war. War das diese bessere Gesellschaft?
Ich finde auch diese Wertschätzung, das merke ich bei der jüngeren Generation, diese gegenseitige Wertschätzung, das ist was ich toll finde und was ich gerne mitnehme. Aber weißt du, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ältere Menschen immer so nölig macht, sage ich mal salopp. Aber welche Klischees andersrum über ältere Menschen nerven dich am meisten?
Also du meinst, was man meiner Generation schon andichtet und was nicht stimmt?
Ja, und der Älteren, die danach, deiner, die davor, der Generation davor.
Also weißt ich habe ja, hab ja ganz viele Klischees aufgelistet im Buch, wo ich aber der Meinung bin, die stimmen auch. Mhm. Also und es ist ja gar nicht schlimm, vielleicht braucht jede Generation ihre Klischees. Jede Generation ist auch ein lebendes Klischee. Also dass jetzt Leute, die weiß nicht, 10, 15, 20, 30 Jahre älter sind, Männer, dass die gerne karierte Kurzarmhemden tragen und eine ärmellose Weste und sich vornherein in die linke Brusttasche, Tempotasche Taschentücher, Stifte und ihre Lesebrille reinstopfen, dass da so eine Wölbung entsteht und dass die ihre Bahntickets ausdrucken und in eine Klarsichtfolie reinmachen und dass die dann eine Viertelstunde bevor der Zug hält, dann schon in der Tür stehen, weil man will ja den Ausstieg nicht verpassen, ja. Und dann denke ich immer, werde ich auch so werden?
Ja, ich bin so.
Nein.
Aber die Flugtickets. Zum Beispiel, ich druck die, wenn ich kann. Also es gibt jetzt Fluggesellschaften, die lassen die nicht mehr. Aber ich fühle mich irgendwie besser, weil ich immer denke, Mensch, wenn mein Handy abstürzt, ist mein Flugticket weg. Aber ja,
besser das Handy stürzt ab als das Flugzeug, oder?
Ja, aber gibt es ein Klischee über ältere Menschen, was dich nervt, wo du sagst, das ist nicht fair? Eins.
Gibt es eins? Also, naja, dass ältere Menschen bei der Technik nicht mehr mitkommen. Mhm. Das stimmt sicherlich nicht für alle, aber in Klammer auf mich trifft es zu. Ich bin froh, dass ich hier beim Spiegel so viele junge Leute um mich rum habe.
Die dir alles zeigen, ne?
Ja, dass ich immer sage, Entschuldigung, der Computer macht schon wieder nicht, was ich will. Und da kommt halt einer und sagt, hast du mal irgendwie einen Stecker rein und raus gemacht? Sag ich, ach nee, also das könnte ich mal machen, ja. Und schon klappt es dann wieder, ja.
Alexander, über Barbara Schöneberger würde ich gerne noch mal sprechen kurz. Wie steht die denn so zum Älterwerden?
Ja, das war für mich ganz interessant. Das wollte ich unbedingt wissen, weil sie ja so ungefähr ein Jahr älter ist als ich. Und ich habe ihr 3 Fragen zukommen lassen. Und sie hat mir dann Antworten draufgesprochen. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, wie sie mit ihrem 50. umgegangen ist. Und hat sie gesagt, ja, dass sie zunächst mal empört drüber ist, dass es noch Leute wie mich gibt, die jünger sind als sie. Und das ist halt leider, um steinalt zu werden, alternativlos ist, erstmal 50 zu werden oder sich eine Riesenparty machen soll. Ja? Und dass ihr Menschen suspekt sind, die plötzlich anfangen, am 50. Geburtstag allein zu verreisen, wie sie sagt, um mit dem Hund am Strand spazieren zu gehen. Und dann noch 2 weitere Sachen. Ich habe sie gefragt, wie werde ich alt, ohne peinlich zu werden? Da sagt sie, ja, sie kennt Namen, also sie nennt keine Namen, aber sie kennt viele Beispiele von Fernsehkollegen, wo man denkt, ein Ausstieg aus dem Beruf hätte sich schon vor ein paar Jahren angeboten. Aber dass das für mich, wo ich ja nicht vor der Kamera stehe, sondern schreibe, jetzt nicht so das Thema ist. Und ich solle mich doch bitte vor modischen Experimenten hüten, nichts Verrücktes anziehen. Sie sagt dann aber, dass, also so wie sie meinen Look kennt, also wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, sie sagt, deinem Look schadet es nicht, wenn du irgendwann 70 bist, du kannst einfach alles beibehalten. Ich frage mich jetzt, wie sie das gemeint hat, aber ich verstehe das einfach als Kompliment.
Ja, bestimmt.
Ja. Und das Dritte, soll ich das Dritte noch sagen?
Ja,
also ich wollte wissen, wie man verhindert, in einen früher war alles besser Modus zu kommen und Barbara Schöneberger sagt, um es abzukürzen, das habe ich nicht geschafft, ich bin zunehmend kultur- und gesellschaftskritisch.
Das stimmt, das unterschreibe ich, das merke ich, merkt man ja auch so ein bisschen an. Was wünschst du dir denn jetzt für dein Alter? Jetzt hast du dich so viel damit beschäftigt, mal abgesehen jetzt von Gesundheit, die wünschen wir uns ja alle. Aber was wünschst du dir?
Also natürlich wünsche ich mir, dass es noch eine Weile weitergeht und dass es auch noch eine Weile so weitergeht. Ich habe jetzt kein Lebensalter, dass ich sage, was wie Udo Lindenberg, ich möchte 100 werden oder 120 oder was immer jetzt möglich sein wird mit der modernen Medizin. Ich möchte, dass ich noch eine lange Zeit erlebe, wo ich nicht das Gefühl haben muss, den Anschluss verpasst zu haben. Und wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, meine Schlussformel ist immer weiter so. Und das ist so optimistisch gedacht. Und dann habe ich einen Freund, mit dem ich jeden Tag telefoniere. Und da sagen wir zum Schluss immer, schön war's. Ja, schön war's. Und es bezieht sich auf das Telefonat, aber auch auf das ganze Leben. Schön war's. Und ich habe in dem Buch geschrieben, dieses Schön war's, wenn sich ein paar Leute das merken wollen, das kann auch gern mal auf meinem Grabstein stehen. Und meine Mutter hat es gelesen und hat gesagt, sie wird es sich merken.
Die gefällt mir, deine Mutter. Es geht um Bücher, die wir zuletzt gelesen haben. Ich fange mal an. Was liest du, wenn du liest? Liest du mehr so geschichtliche Sachen oder liest du Romane oder liest du Lebensläufe? Was liest du?
Ich liebe Biografien, auch Autobiografien, weil mich Menschen interessieren. Es gibt nichts, was mich so sehr interessiert wie Menschen. Ich lese Romane und nachdem ich irgendwann begriffen habe, all das, was man lesen sollte und müsste, also dieses ganze Thomas Mann-Zeug und so, diesen Bildungskanon, ich werde es eh nie schaffen, habe ich mir angewöhnt, hauptsächlich so Neuerscheinungen, Bestsellerliste oder in die Buchhandlung reingehen, in eine wirklich physische, haptische, echte, inhabergeführte Buchhandlung und dann sagen, ach, was liegt denn da auf dem Tisch? Schönes Cover, können Sie das empfehlen? Ja, tolles Buch, ach, das nehme ich mal.
Okay,
So
super.
mache ich das.
Also ich habe hier mir eins rausgesucht, das habe ich schon länger hier liegen. Das ist vor ein paar Monaten erschienen. Ich habe es noch nicht geschafft, es vorzustellen, weil es so dick ist. Es sind lockere 600 Seiten. Ist von Daniel Speck. Kennst du den?
Nee, sagt
Bella
mir gar nichts.
Germania, das ist sein großer Bestseller gewesen. Der wurde als Dreiteiler verfilmt, ist wohl sein bekanntestes Buch. Das neue heißt Villa Rivolta. Und es geht immer um Italien und es sind so, ja, so Familiengeschichten. Der ist ein echter Geschichtensammler. Da kannst du so richtig eintauchen, dich wegtreiben lassen, dich verlieren. In Villa Rivolta geht es um zwei Kinder im Garten einer Mailänder Villa. Piero ist der strahlende Sohn eines großbürgerlichen Automobilunternehmers Renzo Rivolta. Und Valeria ist die eigensinnige Tochter des Dienstmädchens. Jetzt denkst du wahrscheinlich, oh, Kitsch. Nee, gar nicht. Die versprechen sich, Freunde fürs Leben zu werden. Und verbunden durch ein ganz altes Familiengeheimnis erleben sie eine Jugend in den goldenen Jahren Italiens. Also Mailands moderne Eleganz, so zwischen Dolce Vita und Revolution, würde ich mal sagen. Aber als Piero die Nachfolge seines Vaters antreten muss, verliebt sich Valeria in den Arbeitersohn Flavio, der Pieros Welt den Kampf ansagt. Das ist nicht so kitschig, wie es klingt, sag ich mal. Das ist eine Mischung aus Liebesgeschichte, Familiengeschichte, italienischer Industriegeschichte. Das zieht dich so rein, wenn du dich nicht abschrecken lässt von diesem dicken Wälzer. Diese turbulenten Zeiten in Italien, 60er, 70er Jahre, wirtschaftlicher Aufschwung und Klassenkämpfe so parallel zueinander, das ist super interessant dargestellt. Dazu die Familie, die da durch diese Zeit gleitet mit einer super starken weiblichen Hauptfigur, nämlich Valeria. Und eben die großen Themen. Leidenschaft, Verlust, Freundschaft. Ein super tolles Sommerbuch, das richtig viel Spaß macht und trotzdem eben nicht an der Oberfläche bleibt. Kann ich dir empfehlen, wenn du noch was brauchst für den Sommer.
Ja, ich bin demnächst in
Da.
Italien eine Woche da, und ich mache tatsächlich auch einen Stopp in Mailand.
Ja,
Also
siehst
ein,
du. Ja, mach mal.
ja.
Das ist wirklich toll. Also, wenn du nicht so ein dickes Buch mitschleppen würdest, musst du es in der E-Book-Variante lesen, weil es ist echt ein Wälzer. Villa Rivolta von Daniel Speck. Ich kann aber auch alle anderen Bücher von ihm empfehlen. Alexander, was war deins?
Mein absolutes Lieblingsbuch der vergangenen Monate ist Ghost Stories von Siri Hüstvedt.
Ja.
Da geht es um ihr Leben, um ihre Ehe mit Paul Auster, dem ebenfalls großen Schriftsteller, um Paul Austers Erkrankung, um seinen Tod und darum, wie Siri Hüstvedt ohne ihn klarkommt, das Leben ohne Paul. Und ich habe tatsächlich, das war eine doppelte Premiere, ich hatte nie etwas von Siri Hüstvedt gelesen, dafür einige Bücher von Paul Auster, und ich habe noch nie ein Buch angehört. Ich habe auch noch
Hast
nie
ein
ein E-Book
Hörbuch?
gelesen, ist ein Hörbuch. Ich habe es, also gibt es ja natürlich als gebundene, gedruckte Ausgabe, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt so einen Stapel angelesener, ungelesener, neuer Bücher da liegen, dachte ich, wenn ich jetzt das auch kaufe und dann liegt das auch da und werde ich das auch nicht lesen. Also Experiment Hörbuch. Und das gibt es gelesen von Eva Mattes, der
Wow,
großen
ja.
Schauspielerin, ja. Und die liest es so vor, dass du denkst, Siri Hüstvedt spricht zu dir. Und ich habe das wirklich angehört. Also da habe ich nichts nebenbei gemacht, nicht irgendwie Geschirr spülen, Fahrrad fahren, U-Bahn fahren, sondern ich habe mich hingesetzt, hingelegt und wirklich gelauscht. Und was mich mit Auster und Siri Hüstvedt verbindet, ich habe Freunde, Deutsche, die in den USA leben, in New York, in Brooklyn, und habe die besucht 4 Tage nach Paul Austers Tod. Zufällig. Und dann fanden wir raus, die wohnen 4 Straßen weiter von da, wo Auster und Hüstvedt gewohnt haben. Und dann sind wir an dem Abend durch die Straße gegangen und Christian sagt dann plötzlich, schau mal, da ist Siri Höstfeld. Und dann sah man sie in diesem Haus, in einem erleuchteten Raum, ganz alleine stehen. Also Riesenhaus, die Frau alleine, 4 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Und das war so eine Szene. Ich habe selten so was Intensives erlebt. Und daran musste ich die ganze Zeit denken, als ich jetzt Ghost Stories gelesen habe.
Also ich liebe ihre Bücher. Also sie mehr als Paul, komischerweise. Aber vielleicht
das sagen auch alle oder alle, die von beiden was gelesen haben. Ja.
Und vielleicht, ich weiß nicht warum, er ist ein bisschen abstrakter, finde ich. Sie ist mir näher. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Ich habe das jetzt noch nicht gelesen, das wollte ich mir aufheben für einen Urlaub. Aber jetzt, wo du sagst Hörbuch mit Eva Mattes, überlege ich ernsthaft, ob ich nicht das Hörbuch hören soll. Kann ich ja auch schön im Urlaub machen. Ich danke dir für diesen tollen Tipp. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Und alle Bücher, die wir jetzt genannt haben, sind in den Stories verlinkt vom Podcast. Und ich empfehle nochmal deins, Älter werden für Anfänger. Ich finde, damit kann man nie genug, früh genug anfangen, sich damit zu beschäftigen.
Vielen Dank, vielen Dank. Also die Reihenfolge wäre erst meins lesen und dann Siri Höstfeld,
genau. Das
ist Älter werden für Fortgeschrittene.
Genau, so ist es. Und Abschied nehmen für Fortgeschrittene auch, finde ich. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Tag.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch.